Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Renovember 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Und Philipp, du und unsere Zuhörerinnen dürfen sich am Ende wie immer auch auf eine gute Nachricht des Monats freuen. Da habe ich heute eine besonders schöne mit dabei. Und ich möchte euch alle auch nochmal daran erinnern, wir hatten zwei tolle Podcasts. Einmal hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Professor Alexander Deek über KI und Gottesdienst. Und wir haben nochmal was neu ausgestrahlt wegen das Ende des Kirchenjahres und dem Thema Tod, nämlich aus der Ehrensache-Reihe das Gespräch mit Sabine Nowak, die sehr lange Trauerbegleiterin war. Also hört euch das gerne an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen auch vom Eule-Podcast erfahren. Unsere Arbeit kannst du mit einem Eule-Abo unterstützen. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du wie immer auf eulemagazin.de/abo. Unser erstes Thema diesen Monat, die Wahl Donald Trumps zum neuen alten US-Präsidenten. Thomas Wüstreich hat das in den LRTDH auch nochmal zusammengetragen, den Schock, der da auf uns liegt, ob der Wahl. Ein Zitat hat er genommen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Jörg Thomann, der schreibt dort, die Wählerinnen haben über diese Sorgen hinweggesehen, dass der Kandidat verlogen, skrupellos, autoritär, ungehobelt, rachsüchtig, egoistisch, niederträchtig und so weiter, faul, unsensibel, prahlerisch, misogyn und zusehends auch senil und ein verurteilter Straftäter ist. Das macht ihr Wahlverhalten moralisch verwerflich.
Du hast ja jetzt sogar noch einiges weggelassen von den Adjektiven, die Jörg Thomann da gefunden hat. Und ich glaube, der Schock, den du jetzt gerade erwähnt hast, der ergibt sich ja auch daraus, dass je nachdem, welchen Ausschnitt man selber so betrachtet hat, also ich schaue zum Beispiel auch ganz gerne mal auf YouTube nach den US-amerikanischen Late-Night-Shows oder auch nach der Daily Show. Und da ist so da ist das totaler Schock, weil da wurde über die republikanische Wahlkampagne über Donald Trump und J.D. Vance natürlich sehr kritisch und auch in einem sehr ungläubig belustigten Ton gesprochen vor der Wahl. Und wenn man quasi nur das wahrnimmt oder SNL-Clips, dann denkt man natürlich, okay, wie kann es sein, dass denn trotzdem so viele Leute wählen? Und das ist auch so ein Eindruck aus der deutschen Berichterstattung, den ich habe. Also sehr viel Ungläubigkeit dabei, wenn man sich das einfach nicht so vorstellen kann. Und dann gibt es natürlich Deutungsversuche, woran es tatsächlich liegt. Und ja, kurz nach der Wahl gab es ja auch wieder diese Vorstellung, es sind halt alles die Abgehängten, beziehungsweise die Menschen, die sich Sorgen machen, abgehängt zu werden, wirtschaftlich, sozial, die Trump vor allen Dingen gewählt haben. Das ist ja so ein Deutungsschema, was wir auch in Deutschland immer ganz häufig haben, wenn rechtsradikal gewählt wird. Also da wiederholt sich auch viel Geschichte. Vielleicht hast du dich auch erinnert gefühlt, wie das 2016 nach der ersten Wahl von Donald Trump schon mal war. Wir haben uns in der Eule zum Beispiel ganz bewusst auch dafür entschieden, das jetzt nicht zu einem großen Schwerpunktthema zu machen, die US-Wahl, weil das sowieso schon so ist, dass in der deutschen Presse recht viel nachvollzogen wird, was man da in den US-Medien lesen kann. Wir leben ja aber in einer globalisierten, vernetzten Welt, wo jeder und jede auch selber in den amerikanischen Medien nachlesen kann. Und ich das jetzt eigentlich für weniger wertvoll erachte, das irgendwie nochmal und dann vielleicht sogar noch weniger gut wieder zu coin. Aber es ist ein wichtiges Thema, weil es natürlich auch religionspolitische Auswirkungen hat und auch Auswirkungen auf die Kirchen in Deutschland.
Es hat ja für manche Menschen aber auch, ohne dass Trump jetzt ja tatsächlich regiert, schon sehr direkte Auswirkungen, die jetzt nicht irgendwie in Gesetzesform oder so kommen, sondern wegen einer allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung.
Also ich verweise jetzt gerne mal auf die aktuelle Kolumne von Daniela Albert bei uns. Wir sind es jetzt nämlich nicht, die unmittelbar die Auswirkungen dieser Wahl erleiden müssen. Und Daniela schreibt, es brechen für viele Menschen in den USA harte Zeiten an. Mein Mitgefühl geht raus an queere Menschen, an People of Color, an Frauen im gebärfähigen Alter, an alle, die in den letzten Jahren für soziale Gerechtigkeit, Bildung, Frauenrechte und Klimaschutz gekämpft haben. Ihr Leben dürfte sich in den nächsten 4 Jahren spürbar verändern und ihr Sicherheitsgefühl wankt verständlicherweise. Und du hast es ja gerade auch schon selbst angesprochen. Und wir wissen das ja aus Deutschland auch, dass dort, wo Rechtsradikale und Extreme Wahlerfolge feiern, im Wechselschritt damit auch rechtsextreme Gewalt ansteigt. Und das sehen wir auch jetzt schon in den USA. Oder was heißt schon? Das sehen wir in den letzten Jahren ja in den USA und jetzt nochmal verstärkt. Bedroht sind also LGBTQI, insbesondere Transgender und Frauen. Und das ist, sagen wir mal, eine ganz konkrete Auswirkung der Wahl. Und Daniela macht es in ihrer Kolumne aber deutlich, dass wir eben nicht in diesen Schuhen stehen und bei aller Solidarität auch gucken müssen, dass man sachlich und in einer Form der ausgeruhten Abgeklärtheit daran herantritt. Und ich kann da nur teilen, was sie in ihrer Kolumne schreibt, nämlich das Befremden mit manchen Reaktionen. Und ich denke, so im Nachgang der nächsten Wochen müssen wir jetzt ganz gut trennen zwischen den sicherheitspolitischen, wirtschaftspolitischen Folgen der US-Wahl und dann dem großen Zusammenhang des Kampfes gegen Autoritarismus und Rechtsradikalismus weltweit und wo das natürlich auch eine Rolle spielt, was in den USA passiert. Aber beides miteinander die ganze Zeit zu vermengen, das steigert einfach die Panik und Panik, glaube ich, ist ein schlechter Ratgeber.
Konkrete Politik wird man ja erst sehen. Wir müssen schauen, was es dann ganz genau kommt. Was bedeutet Trump jetzt für die Ukraine, für den Nahostkonflikt, ja auch beides Themen, die wir ständig jetzt begleitet haben in der Eule.
Ja, und da sieht man ja zum Beispiel, dass das auch sehr unterschiedlich sein kann. Es könnte sich andeuten, dass Donald Trump oder seine US-Regierung im Ukraine-Konflikt eher dazu führen könnte, dass es auf eine sehr konfrontative Art und Weise, die eben diesem Dealmaker-Stil entspricht und nicht multilateral ausgerichtet ist, wie das die Kirchen in Deutschland gerne hätten oder wie das auch die Bundesrepublik Deutschland immer nach vorne trägt, ja, auf die internationale Zusammenarbeit, sondern eher also auf eine sehr konfrontative Art und Weise, aber am Ende ein Ergebnis bringt, wo zumindest die Mehrheit in Deutschland der Bevölkerung sich das ja wünscht, nämlich einen Waffenstillstand, ein irgendwie Einfrieren des Konflikts, ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzung mit all den Implikationen dessen, was das dann fragen, was das dann auch tatsächlich bedeutet für die Ukraine und für die Sicherheit in Europa. Und im Nahostkonflikt sieht das ja ganz anders aus. Ja? Also da ist es eher so, dass Donald Trump ganz eindeutig auf der Seite der Regierung Netanyahu steht, der israelischen Regierung der momentanen, und dass da jetzt eigentlich nicht zu erwarten ist, dass die sich da mäßigen, sondern dass das eigentlich eine Bestätigung für den politischen Kurs von Benjamin Netanyahu ist, diese Wahl.
Neben diesen konkreteren politischen Feldern muss man dann doch aber mal sagen, dass es scheint dann global doch so auszustrahlen, dass es auch einen allgemeinen Wechsel gibt im Politikstil in Bezug auf die Frage von autoritären Formen der Staatsführung und auch im Aufkommen von neokonservativen bis rechtsradikalen Strömungen weltweit. Und da scheint es doch gerade ausgehend von Amerika so zu sein, dass christliche Gruppierungen da durchaus auch eine gewichtige Rolle gespielt haben.
Ja, aber ich möchte fast einen Schritt noch zurückgehen und sagen, was wäre jetzt eigentlich gewesen, hätte Kamala Harris diese Wahl gewonnen? Dann würden wir die vielleicht eingereiht haben in die Strecke dieser glimpflich durch ein großes solidarisches Links-Mitte-Bündnis abgewehrten Wahl in den Frankreich, des Front National. Wir würden die mit eingereiht haben in die polnischen Wahlen, wo die PiS von der Regierung vertrieben wurde durch ein Mitte-Rechts-liberales Bündnis. Und dann wäre der Narrativ ja ganz anders. Dann würde man vielleicht schreiben, ach, es ist jetzt nur noch Meloni in Italien und Milei in Argentinien und der Ärger, den sie sich in den Niederlanden da gemacht haben und machen. Aber man würde jetzt nie von dem globalen Rechtsruck sprechen. Ne? Nun, jetzt ist die US-Wahl ja nicht unwichtig, sondern sehr bedeutsam, auch für den Rest der Welt, auch wenn das vielleicht manchen US-AmerikanerInnen nicht immer ganz so vor Augen steht. Wir haben, das ist der Dauerkonflikt des 21. Jahrhunderts. War es vielleicht auch schon des 20. Jahrhunderts, aber es ist auf alle Fälle der Dauerkonflikt des 21. Jahrhunderts, wie sich unter den Bedingungen, ich würde jetzt knallhart sagen, der Klimakrise, demokratische Staaten bewähren oder ob die Transformationsherausforderungen dazu führen, dass diejenigen Staaten, die weltweit sich auf eben Multilateralismus und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit ja schon auf diesem Weg begeben haben und den vertreten, ob die unter diesem Transformationsdruck autoritäre Staaten werden. Aber das sind ja schon wieder so allgemeinpolitische Fragen, zu denen auch in den letzten Tagen und Wochen ganz viele Leute gesprochen und geschrieben haben. Wir uns ja hier im Podcast interessieren, ist ja unter anderem auch Religionspolitik und Kirchen. Und da finde ich, kann man schon auch nochmal sagen, dass die Wahl von Donald Trump und der Aufschwung des christlichen Nationalismus in den USA schon auch eine enorme Rufschädigung für das Christentum sind. Also ich habe mir so, weil ich ja dann die Tage danach auch auf der EKD-Synode war, mich so gefragt, wie gut können denn eigentlich in Anführungszeichen, unsere Kirchen hier in Europa noch werden, bei ganz vielen unterschiedlichen Themen, um das irgendwie auszugleichen. Denn auf Instagram und TikTok und in den Nachrichten vermittelt sich ja Christentum häufig als reaktionäres Gedankengut, das die Rechte und die Gleichberechtigung von Minderheiten, von Frauen verhindern will. Und wer will eigentlich bei so einem Christentum noch mitmachen?
Eine andere Perspektive ist dann natürlich, dass die Christen in den USA und auch anderswo bei so einer Agenda mit an Bord sind. Sie machen ja mit beim Trumpismus, das konnten wir die letzten Jahre genug sehen und lesen. Also weiße Protestanten haben in ihrer Mehrheit Trump und Republikaner gewählt und zunehmend, was schon auch jetzt neu war, die Wahl fromme People of Color.
Die Religionszugehörigkeit ist sicherlich nie der einzelne Marker, der hier eine Rolle spielt. Fromme POC, also wir haben zum Beispiel auch ganz eine starke Tradition ja schwarzer Kirchen in den USA und die wählen nach wie vor nicht republikanisch, beziehungsweise wenn da Wähleranteile rüberwechseln, dann sind die Wähleranteile manchmal gar nicht so groß, können aber eben entscheidend sein. Ne? Also wenn früher die Unterstützung der Demokraten bei über 90% bei Afroamerikanern lag und sie liegt jetzt eben nur noch bei 87%, dann können das aber in Swing States auch schon entscheidende Stimmenanteile sein. Ich glaube aber, dass es sowieso ganz günstig ist, zu unterscheiden zwischen Trump-Anhängern und den Wählern von Trump und den Republikanern. Also das Zitat von Jörg Thoman, was du am Anfang ja gerade zitiert hast, das mit den vielen Adjektiven. Der Thoman spricht da in der FAZ von Herzensbildung, die den Leuten irgendwie abhanden gekommen wäre. Das kann man schon auch so sagen, ne? Weil es geht schon auch um eine mangelnde Solidarität mit Frauen, mit LGBTQI. Aber ich finde schon, dass die Demokraten einen Fehler gemacht haben, also die Demokratische Partei in den USA, jeden Wähler, jede Wählerin der Republikaner zum Trumpisten zu erklären. Weil wir ja auch diese Bilder von den Wahlkampfauftritten von Trump immer so vor Augen haben. Und die werden ja auch unter anderem eben in den Unterhaltungssendungen immer wieder gekäut. Und da wird sich drüber lustig gemacht. Und das ist ja irgendwie auch total seltsam und faschistisch und weird, ja, um mal dieses Wort aus dem Wahlkampf wieder zu gebrauchen. Aber das sind ja nicht alle Wählerinnen, sondern die Wählerinnenschaft ist größer als diese Anhängerinnenschaft der Hyper- Überzeugten. Ja, mir ist da immer das Bertolt Brecht-Zitat dann doch irgendwo noch im Gedächtnis. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Wenn man jetzt quasi alle Wählerinnen der mangelnden Herzensbildung bezichtigt, dann ändert ja nichts daran, dass die ja halt ihren Interessen folgen oder dem folgen, was sie für ihre Interessen halten. Ne? Also es ist jetzt klar, dass Donald Trump für die arbeitende Bevölkerung jetzt eher nicht so die großen Verbesserungen bringen wird, aber das denken die halt. So, und das ist insofern ja auch ernst zu nehmen, auch wenn das in der Form von Egoismus ist.
Also was sind das denn aber noch für Interessen? Weil jetzt bist du wieder auf ein allgemein wirtschaftliches Thema gekommen. Es muss doch aber auch, wenn eben so statistisch signifikant, vor allem aus einem bestimmten protestantischen Milieu und einem bestimmten katholischen Milieu die Wähler und vor allem Trump-Anhänger, nicht jetzt nur Republikaner, sondern auch die glühenden Trump-Anhänger, sich aus diesem Milieu speisen, muss es doch noch irgendein anderes Interesse geben. Worin liegt denn das?
Also ich glaube schon, dass ein großer Anteil eben diese Anpassung an notwendige Transformationen sind und die Abwehr dessen, ja, das hat auch eine ganz klare Gender- und Geschlechtskomponente, weil Männer da offensichtlich doch irgendwie schwieriger sich damit tun, ja. So, und dann spielen natürlich auch in einer gewissen Weise schon auch mediale Fragen und ideologische Fragen eine Rolle, denn es hat natürlich in den USA und weltweit, aber in den USA schon in einem extremen Ausmaße so eine Normalisierung von Verschwörungsideologien, von rechtsextremen Gedankengut ja stattgefunden, die auch medial vermittelt werden. Und da gibt es angefangen von der Zeitungskrise in den USA über das Aufkommen des Internets und die Bedeutung von Social Media für den Wahlkampf. Das Szenario ist komplex und deshalb wird auch eine Lösung nie einfach sein. Und dann spielt auch immer eine gewisse, doch auch aus unserer europäischen Wahrnehmung auch nochmal eine Rolle, welche Bilder man sich von Amerika und den USA eigentlich gemacht hat. Denn das ist schon immer auch unter der Oberfläche des liberalen und des tollen Amerika eben diesen Undercurrent, also diese Strömungen gibt von Verschwörungsideologien und religiösen Fanatismus und Rassismus auch. Das ist völlig klar. Und das ist aber auch eine uneingestandene Wahrheit über die USA, die auch in den USA nie sprachfähig ist. Also ich glaube, wenn man schon sagt, die USA sind ein gespaltenes Land, dann ist, glaube ich, eine Spaltung sehr augenfällig, nämlich, dass sich jetzt, sage ich vereinfacht, Akteure der politischen Linken und Akteure der politischen Rechten überhaupt keine gemeinsame Sprache mehr finden, um zum Beispiel über die Verstrickung des eigenen Landes in rassistische Traditionen zu sprechen. Aber wie gesagt, wir versuchen immer auch mal auf das Religiöse zu lenken.
Wenn wir jetzt den Trumpismus anschauen, also jetzt nicht die Person Trump, so wie sie jetzt irgendwie vor der Kamera steht oder sowas, sondern alles, was da an Entourage und Ansichten so mitkommt, ist jetzt das Religiöse wie Anliegen, das ideologische Anliegen, das Vehikel für eigentlich ein libertäres wirtschaftspolitisches Programm und bestimmte Ansichten, die damit verbunden sind? Oder ist ein ideologischer Unterbau da und das Wirtschaftspolitische und sowas ist dann das, was noch so obendrauf kommt?
Die Antworten darauf würden sich natürlich immer unterscheiden, woher man selber her denkt, ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, das Sein schafft das Bewusstsein, das sage ich ja in Anlehnung an eine Geistestradition, der Satz kommt, glaube ich, ursprünglich von Karl Marx. Also nicht Bischof Marx, sondern dem...
Nicht verwechseln, Vorsicht.
Und in der Perspektive macht sich dann diese Bewegung des Trumpismus, Donald Trump, den ich aber ungern als irgendwie besonders überlegten oder gewieften Strategen oder Ideologen hinstellen würde, aber die Leute, die auch bereit sind, ihn zu nutzen und quasi den intellektuellen Überbau für den Trumpismus gestalten, ja, die machen sich da natürlich insofern die Religion und in den USA ganz besonders das Christentum zunutze, um dieser autoritativen Agenda ein Gerüst zu geben und in eine Färbung und eine Verkleidung zu geben. Ne? So, und dann sind natürlich die reaktionären Anteile des Christentums, die auch immer wieder da sind und die es auch immer schon gab, dass die natürlich in dem Fall betont werden im Vergleich zu den Anteilen, die es ja auch immer am Christentum schon immer gab, der Befreiung, der Gleichberechtigung, der fröhlichen Weltgestaltung. Es werden hier also die Anteile betont der Apokalypse, der Bewahrung des Reaktionärens, der als dann klassisch hingestellten Familienwerte des, ja, also gibt auch immer schon eine feministische Tradition oder eine auf Gleichberechtigung zielende Tradition im Christentum. Aber es gibt natürlich auch eine ganz starke patriarchale Tradition. Und hier findet dann einfach eine ganz starke Überbetonung der einen Seite auf der anderen statt. Und da, oder andersrum, diese Vereinnahmung oder diese Übernahme christlicher Überzeugung und Erzählung, die fällt natürlich deshalb besonders auch leicht im Moment dem Trumpismus, weil das ja eine Wechselbewegung ist. Der Trumpismus ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern selber auch eine Folge von politischen Radikalisierungen, auch religiöser Radikalisierung im 20. Jahrhundert in den USA und wirkt dorthin auch wieder zurück. Also das ist ja nicht voneinander zu trennen. Und ich würde mir jetzt, weil ich auch kein Religionssoziologe bin und auch kein Historiker, jetzt auch nie rausnehmen wollen, immer zu sagen, was war jetzt quasi das Erste oder was ist immer das, was ist die Folge dessen. Aber es ist ja klar, dass jetzt, heute, ganz viele Christen auch an der Seite Donald Trumps stehen oder zumindest sich nicht so weit an ihm stören als Person, dass es sie von der Wahl der Republikaner abhielte. Und das halte ich schon auch für eine Folge der Politisierung des US-Evangelikalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, völlig klar. Für den Katholizismus beschreibt das Massimo Faioli, der ja ganz häufig in den Links am Tag des Herrn schon vorgekommen ist. Das ist ein US-amerikanischer katholischer Theologe und Kirchengeschichtler, der beschreibt das ähnlich. Habe ich mal das Zitat, das er in einem Interview auf Deutsch gesagt hat, das Thomas in die Links am Tag des Herrn aufgenommen hatte. Trump und Vance haben die religiöse und katholische Wählerschaft erfolgreich in einer Weise instrumentalisiert, die christliche Gemeinschaft zwingt, entsprechend zu reagieren. Was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist ein intellektueller Zusammenbruch, der die Schritte des evangelikalen Protestantismus seit den 1970er und 80er Jahren nachvollzieht. Also er sieht da die ähnlichen Bewegungen wie im Evangelikalismus, aber eben im Katholizismus ein bisschen zeitversetzt. Und ich glaube, was man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass sich die Religionslandschaft in den USA selbst mal massiv geändert hat, auch in den letzten 20 Jahren nochmal. Also weg von dem, was wir so als Kirchgemeinden kennen, als Pfarreien, hin zu Megachurches, zu einer Entertainment-Kirchenkultur, sowohl im Evangelikalismus als auch, sagen wir mal, gesamtkulturell. Und ich finde es schon krass, weil diese Megachurches und auch der Trump-Flügel in der katholischen Kirche, die sind ja im Grunde überhaupt nicht ökumenefähig. Also wie soll man mit dem, da gibt es überhaupt keine gemeinsame christliche Sprache auch mehr, gibt auch keine gemeinsame liturgische, keine gemeinsame, also schon die Vorstellung, dass diese Megachurches wirklich noch wissen, was das Niceno-Konstantinopolitanum ist oder, ne, also was sind eigentlich so die gemeinsamen Grundlagen für eine christliche partnerschaftliche Arbeit, die ist da gar nicht da und die uns verbliebenen Partnerinnen, die also so eine Kirchenkultur haben, wie man sie irgendwie auch aus Europa kennt und mit der man irgendwas anfangen kann, das sind ganz, ganz kleine Kirchen inzwischen und auch Minderheiten geworden. Und das ist schon krass, weil damit ist eigentlich die führende christliche Nation der Welt eigentlich ein ganz schlechtes Beispiel dafür, wie Christentum weltweit gelebt wird, auch schon in den Kulturen der unterschiedlichen Kirchen. Ja? Also nicht bloß in den Inhalten, sondern auch, wie fühlt sich das eigentlich an, Christ zu sein? Das unterscheidet sich in den USA inzwischen doch massiv von dem, wie es sich anfühlt, Christ zu sein in Europa und in Deutschland allzumal.
Und genau, in diesem Sinne auch nochmal ein Blick jetzt auf uns ins Good Old Europe. Wie kann da eine angemessene Reaktion für uns als Christen jetzt aussehen?
Ja, also ich finde, das ist mir vor der Wahl schon aufgefallen, dass ich so ein bisschen die Schwierigkeiten damit habe, aus der Entfernung zu sagen, jetzt macht das bitte mal so und so in den USA. Ja, also ich glaube, dass hier wirklich Solidarität und Gemeinschaft, ne, Solidarity und Community stärker im Vordergrund stehen sollten als gute Ratschläge und Besserwissen und auch so ein bisschen in Thoughts and Prayers so aus Europa. Wir beten dafür, dass die Wahl gut ausgeht, wie das einzelne Akteure, auch der Ökumene, jetzt zuletzt gesagt haben, Heinrich Bedford Strom, der ehemalige bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende, der ja jetzt Vorsitzender des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen ist, hat das so gesagt. Ja, da sage ich mir immer, ja, nee, ihr könnt ja doch tatsächlich was machen. Wo sind denn die Ökumene-Initiativen? Wo ist denn die Zusammenarbeit mit den christlichen Kräften und den Kirchen in den USA? Da sind kulturell eben, wie ich gerade schon gesagt habe, solche Megachurches tonangebend und im Katholizismus so ein ganz seltsames Amalgam aus Manosphere und Jordan Peterson-Style Katholizismus als Kulturkampf. Ja, das ist jedenfalls medial tonangebend. Mhm. Wo ist denn da eigentlich eine Zusammenarbeit mit den anderen Kräften, das würde ich mir da stärker wünschen. Und ein Beispiel dafür, dass sowas ja prinzipiell möglich ist, ist ja der Besuch von Karen Georgia Thompson auf der EKD-Synode gewesen. Das ist die Kirchenpräsidentin der United Church of Christ. Die war zu Gast auf der Tagung der EKD-Synode und später noch in Deutschland bei anderen Terminen. Luis Berger hat sie für Kirche plus Leben interviewt. Das ist eine katholische Kirchenzeitung aus dem Bistum Münster. Wir haben das auch in den Links am Tag des Herrn verlinkt. Und die war da, die hat berichtet. Es ist halt nur schade, die kommt aus einer sehr, sehr kleinen Kirche, muss man inzwischen sagen. Also das sind gar nicht mehr viele Leute. Ja, und was folgt für die Christen in Deutschland? Hast du da eine Idee?
Also ich kann mir vorstellen und ich habe auch gehört in einem aktuelleren Podcast von Thorsten Dietz, dass es doch Abspaltung ist zu hartes Wort, weil man war ja nie so stark verbunden, aber sag ich mal, in evangelikaleren Gemeinden hat man doch sehr viel Inspiration in den letzten 50 Jahren von amerikanischen Brüdergemeinden erhalten oder auch lose, dadurch, dass man sich an denen ihren Theologien und Frömmigkeitspraxisen, was auch immer der Plural von Praxis ist,
Praxen
orientiert hat. Ja, und
Praktiken.
Genau, diese Praktiken. Dass es da doch eine große Irritation gibt, weil man doch irgendwie dieses Kyros-Bild als der Heilsbringer, der selbst eigentlich gar nicht rechtgläubig ist, die man da in Trump irgendwie sehen konnte, dass das in Deutschland eben auch in diesen Kreisen nicht so gesehen wird automatisch, sondern man auch als fundamentalistischer Christ in Deutschland tendenziell auch ein Problem hat mit der Person Trump und wie sie sich so gebiertet. Und da kann ich mir vorstellen, dass es eine stärkere Trennung und Abkopplung geben wird. Da muss man mal schauen, was dann in den nächsten Jahren da passiert, ob sich da vielleicht stärker dann nochmal was auch europäisch-evangelikales, also in dieser Tradition stehendes, herausbildet. Innerhalb der Landeskirchen, glaube ich, wird es, und der katholischen Kirche, also der beiden Großkirchen, glaube ich nicht, dass es super große Auswirkungen haben wird. Ich finde, bei der katholischen Kirche wird es wahrscheinlich nochmal etwas spannender sein, jetzt darauf zu schauen, wie denn Rom, aber wie auch die deutschen Bischöfe mit diversen Partnerschaften umgehen oder mit Einlassungen, die uns in den nächsten 4 Jahren sicherlich erwarten, weil ich glaube, wir werden da richtig harte Sprüche von so manch einem amerikanischen Bischof hören. Von EKD, landeskirchlicher Seite, wünsche ich mir zumindest, also wünsche ich mir jetzt so als Pfarrer, dass man das ernst macht, was du mal hier oben gesagt hast, nämlich, dass nicht alle Republikaner-Wähler auch gleichzeitig glühende Trumpisten sind, vor allem im protestantischen Lager, sondern dass man durch dieses Zwei-Parteien-System halt einfach so krass traditionell in seinem Geiste ausschließt, jemals überhaupt Demokraten wählen zu können, gleichzeitig aber unbedingt aus irgendeinem Pflichtbewusstsein zur Wahl geht. So, da wird man einfach mehr oder weniger automatisch Republikaner. Manches findet man ganz gut, dass man da aber die Hand offen hält. Ja, dafür auch ganz konkret in Gesprächen mit dem Ökumenischen Rat, aber auch direkt mit Partnerschaften, auch mit Gemeinden, die man halt drüben einfach hat, dass man halt versucht, auch mit den Leuten etwas unvoreingenommener zu sprechen, weil die wirtschaftlichen Anliegen, die gerade bei Arbeitern vorliegen, die sind ja unbenommen da. Und ich glaube, diese Probleme wurden von einem bestimmten Milieu, das dem demokratischen Lager zugeneigt ist, zu wenig adressiert.
Ja, wobei ich das, was ich vorhin gesagt habe, ne, das Seinschaft, das Bewusstsein, das gilt halt auch für beide Seiten. Also ich würde das jetzt nie, ich würde mich der Wahldeutung nicht anschließen zu sagen, dass die jetzt Republikaner und Trump gewählt haben, ist die Schuld einer liberalen, globalisierten Elite. Da würde man genau sich dem Ideologie, der quasi, die dahinter steckt, schon ergeben und sagen, ja, ja.
Ja, aber ich würde mich aber trotzdem dem anschließen, dass, glaube ich, ganz vieles eher wirtschaftspolitisch zu erklären ist und was einfach mit Inflation, wirtschaftlichen Abstieg, Lohnstagnation, gleichzeitig gestiegene Lebenskosten etc. zu tun hat, als jetzt wirklich damit, dass es so viele Leute gibt, die es per se von ihrer tiefsten Überzeugung her so viel besser finden, da jetzt irgendwie einen Diktator oder sowas einzusetzen und es irgendwie religiös begründen.
Ja, wobei auch hier halt schon eine Rolle spielt, dass die Menschen in den USA, finde ich dann schon, ich glaube, das kann man, ne, ich habe gerade gesagt, kein Besserwissen und keine guten Ratschläge, aber ich finde schon, das kann man
ja, jetzt besser wissen wir.
Ja, aber überall auf der Welt gilt es ja auch jeder für sich, ne? Also, ne, das alte bürgerschaftliche Motto, was als Überschrift über der Zitatüberschrift über dem Interview mit Marion Gardai aus der EGPO bei uns stand, ne? Ein jeder grabe an seinem eigenen Platz, grabe, wo er steht. Jeder grabe, wo er steht. Natürlich müssen sich auch die Menschen in den USA mit ihrer eigenen Gewalt- und Rassismusgeschichte befassen. Und ich fand, es war jetzt so im Herbst für mich ganz beeindruckend, weil ich höre regelmäßig den Empire-Podcast, den können wir hier auch nochmal verlinken, aber der ist natürlich wesentlich größer und bekannter, als unser Podcast ist.
Bisschen.
Vielleicht kennt ihn ja auch viele schon. Und die hatten eine Staffel, die sich eben mit der USA als Imperium befasst. Und das ist einfach krass, weil ich würde schon meinen, dass ich doch sehr geschichtsinteressiert und am Ende vielleicht sogar ein bisschen versiert bin. Und für mich waren ganz, ganz viele Dinge auch der amerikanischen Geschichte seit ihrer Gründung oder vor ihrer Gründung sogar bis heute neu und überraschend. Und da gibt es halt einfach wirklich auch noch viel zu tun. Und für uns ist natürlich auch interessant, diese Bewegung mitzumachen. Und natürlich auch auf, ne, jeder Krabbe, wo er steht, das gilt ja für Europa und Deutschland in anderen Formen, aber genauso. Und in dem evangelischen Bildungsverständnis ist das ja so, dass Bildung immer was Ganzheitliches ist, geht also Herz und Kopf vereint zusammen. Ne? Und dann ist ja so die Frage, wo haben wir auch Anlass, uns fortzubilden? Und vielleicht kann das ja auch am Ende in eine Art und Weise sein, konstruktiv mit solchen Geschehnissen umzugehen, die erstmal natürlich uns emotional herausfordern, zu sagen, okay, wie kann ich mich eigentlich dazu verhalten, na, zum Beispiel, indem ich an meiner eigenen Kopf- und Herzensbildung arbeite.
Philipp, du warst für uns mal wieder im Außeneinsatz. Nimm uns mal kurz mit auf die EKD-Synode in Würzburg.
Ja, also ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle gar nicht so viel erklären, was die EKD-Synode eigentlich ist.
Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht.
Ja, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Und den Vorbericht zur Synodentagung, den verlinken wir natürlich auch hier drunter. Und der ist praktischerweise auch, ja, ich habe zwischendrin mal so für mich selbst gescherzt, wenn man da hätte manche Formulierungen im Indikativ formuliert und nicht im Futur, dann hätte man den jetzt auch als Nachbericht dann auch schon machen können. Also es gab ein Schwerpunktthema, Migration, Flucht und Menschenrechte. Darüber habe ich auch noch einen zweiten Artikel geschrieben, nämlich was die Beschlüsse angeht, die da gefasst wurden. Der ist auch in diesem Monat in der Eule erschienen. Dann gab es einige Personalia und Wahlen. Da ist das eingetreten, was wir im Vorbericht geschrieben haben und auch in den Links am Tag des Herrn ja schon nachvollzogen haben, beziehungsweise zur Wahl von Bischöfin Kirsten Vers zur EKD-Ratsvorsitzenden, nachdem sie das Jahr über das Amt jetzt schon wahrgenommen hatte, nach dem Rücktritt von Annette Kurschus, jetzt die ordentliche Wahl. Dazu habe ich auch noch eine kurze Analyse geschrieben. Das ist das, was wir in der Eule schon abgebildet haben. Und was wir, wie ich finde, noch nicht in der ausreichenden Breite dargestellt haben, sind zum Beispiel die Befassungen mit der Missbrauchskrise, das hat man schon in Links am Tag des Herrn und hier und dort in Artikeln, aber da steht noch was aus, an dem ich auch gerade noch arbeite, nämlich so, wie ist der aktuelle Stand bei der Aufarbeitung, welche Projekte stehen jetzt als nächstes an, was gibt es da noch Wichtiges zu sagen?
Das waren jetzt sehr viel Teaser, sehr viel Überblick, aber es ist ja auch immer wirklich ein ganzer Batzen, der dann auf die Delegierten bei der Synode zukommt, der da irgendwie bewältigt werden muss. Man trifft sich ja noch einmal im Jahr. Ich habe erstmal so als Frage gehabt für mich, als ich mir das dann angeschaut habe, okay, man wusste es schon vorher, ja, Migration, Flucht und Menschenrechte wird Thema sein. Meine allererste Frage war ich, warum hat man hier jetzt nicht eigentlich die Forumstudie und das Thema Missbrauch im kirchlichen Kontext genommen?
Das hat zwei Perspektiven. Das erste ist, die Synode setzt sich das eigene Schwerpunktthema immer auf der vorausgegangenen Tagung. Das heißt, das Schwerpunktthema Flucht und Migration oder wie es dann am Ende hieß, Migration, Flucht und Menschenrechte, wurde im letzten Herbst festgelegt. Oder man muss sagen, vielmehr im Winter, denn das wurde ja final erst abgestimmt auf der digitalen Tagung im Dezember, weil wegen des Bahnstreiks die Tagung in Ulm ja unterbrochen und abgebrochen quasi werden musste und dann digital im Dezember zu Ende geführt wurde. Und das ist natürlich das entscheidende politische Thema unserer Tage in Deutschland und in Europa. Und insofern kann ich das und will das auch der EKD-Synode nicht zum Vorwurf machen, zu sagen, dass das auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Punkt 1. Punkt 2. Die Missbrauchskrise ist immer Thema auf den EKD-Synoden seit dieser Legislatur, also seit 2021, weil zunächst der Sprecherrat und mit Abstufung auch Betroffene Bericht erstattet haben auf den Synodentagungen 2018, 2019 und folgende Jahre. Und jetzt seit 2 Jahren das Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt, wo ja Betroffene gemeinsam mit den Beauftragten von Kirche und Diakonie zusammen in einem Gremium arbeiten, die berichten auf jeder Synodentagung, ist das quasi der Fall. Und insofern hat seit dieser Legislatur jede Synodentagung immer quasi zwei Themenschwerpunkte, nämlich den selbstgewählten und den aus Dringlichkeit und Sachlichkeit angeratenen Schwerpunkt Befassung mit der Missbrauchskrise.
Setz mir das mal gerade ins Verhältnis, was wirklich dann ganz konkret auf der Synode das zeitlich angeht. Wir haben Schwerpunktthema, damit wird sich beschäftigt, und wir haben dieses Missbrauchsthema, was dann, wie du jetzt beschrieben hast, ständig auch mit dabei ist.
Ja, man kann das nie zeitlich nur komplett auseinanderfriemeln, weil die Tagung der EKD-Synode am Sonntag beginnt und am Mittwoch zu Ende geht. Davor sind aber schon Sitzungstage von BEFO, vom Rat, von der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland. Das geht ja alles miteinander über in diesem Verbindungsmodell der Tagung, verbundenen Tagung, auch gemeinsam mit der Versammlung der Union Evangelischer Kirche. Also das sind die unierten, nicht-lutherischen Landeskirchen. So, insgesamt ist es so, weil die Generalsynode der Vägt sich auch schon immer mit einem Schwerpunktthema befasst, was aber im Grunde genommen das Schwerpunktthema der EKD-Synode ist, mit einer anderen inhaltlichen Akzentuierung, dass das, würde ich jetzt mal sagen, so zweieinhalb Tage von diesen insgesamt Freitag bis Mittwoch, fünf Tagen, ja, einnimmt, wobei das immer auch wieder nur stationär der Fall ist, weil zwischendurch Ausschusssitzungen stattfinden, andere Veranstaltungen stattfinden, wo das thematische Schwerpunktthema nicht im Vordergrund steht. So, und beim BEFO und Missbrauch als Thema ist das so, das ist jetzt montags immer gewesen in den letzten zwei Jahren, das ist am Nachmittag, also ein Nachmittag quasi, ein verlängerter Nachmittag, wo das im Plenum vorgestellt wird. Aber auch das ist nur ein Ausschnitt der Befassung eigentlich, den wir da sehen, denn nachdem das BEFO meistenteils Fortschritte oder sagen wir mal den Stand der aktuellen Arbeit im Beteiligungsforum vorgestellt hat und vielleicht auch Gesetzesvorhaben einbringt, jetzt war ja die Veränderung des Disziplinargesetzes tatsächlich dann auch in der Synode und wurde auch final beschlossen, und dann findet die Arbeit ja noch in den Ausschüssen statt, wo auch nochmal die BEFO-Mitglieder, also sowohl Betroffene als auch mit der sachlichen Auseinandersetzung in den Kirchen befasste Menschen in den Ausschüssen Rede und Antwort stellen oder Fragen beantworten können. Ne? Also wir sehen ja auch immer nur einen gewissen Teil davon. Ja? Also zeitlich zu quantifizieren, das würde ich mir gar nicht zutrauen, weil, wie bei allen Themen, die sich Synoden vornehmen, ist es auch nicht so, dass jetzt alle Synodale gleichmäßig sich für alle Themen interessieren. Aber es ist zum Beispiel so, dass der BEFO-Bericht und auch die Empfehlungen nach der Forumstudie, du hattest sie gerade erwähnt, die also da vorgestellt wurden, in allen Ausschüssen der Synode mitberaten wurden. Ja, also man will schon irgendwie sicherstellen, dass alle Synodalen sich mit diesem Thema befassen. Nur, und jetzt komme ich nochmal zu einer anderen Perspektive auf diese Sache. Wäre es im Herbst 24 angeraten gewesen, das Thema als Themenschwerpunkt zu setzen, weil man ja weiß, Forum kommt? Ja, hätte man machen können. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Migration ist auch ein total wichtiges Thema. Dann ist es so, dass die Synode für die nächste Sitzung im nächsten Jahr sich ein eigenes Schwerpunktthema jetzt wieder gewählt hat, und zwar entgegen dem eigentlichen Vorschlag des Synodenpräsidiums. Das war ein ganz spannender Vorgang an diesen jetzt Würzburger Tagen im Herbst 24, dass die aus der Synode selbst heraus ein anderer Themenvorschlag gemacht wurde, der dann am Ende auch die Mehrheit erhielt, nämlich Macht in der Kirche. Und das nimmt doch viele Fragen auf, die sich nach der Forumstudie stellen. Bin ich sehr gespannt, was jetzt in dem Jahr bis dahin und dann auf der Tagung passiert. Und dann als letzten Punkt dazu, die EKD-Synode wird in ihrer Bedeutung gelegentlich auch überschätzt von Mitgliedern der Synode, aber auch von der Öffentlichkeit. Also wenn so ein Themenschwerpunkt wie jetzt Flucht und Migration oder nächstes Jahr Macht in der Kirche in wenigen Stunden im Herbst zur Anschauung kommt, dann ist das ja nie die komplette Debatte, sondern im besten Fall, wie ich das in dem Artikel über jetzt die Beschlüsse zur Flucht und Migration geschrieben habe, sowas wie ein inszenierter Nachvollzug. Die eigentliche Arbeit muss ja unterjährig gemacht werden, und sowohl bei der Synode ist das so, als auch in der evangelischen Kirche. Also das heißt, die Weiterarbeit nach Forum, die Weiterarbeit auch an der Bearbeitung der Missbrauchskrise, die muss ja unterjährig stattfinden, und ich finde, man mutet der Synode als ein legislatives Institut der evangelischen Kirche fast zu viel Bedeutung zu, wenn man es nur auf diese EKD-Synode zurückführt. Ne? Also da muss man eben zum Beispiel mal in die Landessynoden reingucken, wo wirklich die Kirchengesetze dann gemacht und umgesetzt werden in diesen Fragen.
Einerseits, aber andererseits musst du jetzt dann schon nochmal erklären, weil du hast jetzt gerade als ein ganz konkretes Ergebnis, was rausgekommen ist, eine Änderung des Disziplinarrechts genannt. Das heißt, es gab schon einen Gesetzesbeschluss, der direkt von der EKD-Synode ausgeht. Jetzt musst du, glaube ich, schon nochmal erklären, was passiert jetzt damit?
Naja, damit passiert jetzt nichts insofern Spektakuläres mehr, weil die Landeskirchen sich, weil sich das Disziplinargesetz tatsächlich ein Kirchengesetz ist, die müssen es umsetzen, Punkt aus. So, es ist aber ganz spannend, dass alle anderen Sachen, die die EKD-Synode dann so häufig in den letzten Jahren gemacht hat, wie zum Beispiel die Klimaschutzrichtlinie oder die Gewaltschutzrichtlinie oder auch weitere Anliegen auf dem Handlungsfeld sexualisierte Gewalt, keine Kirchengesetze werden. Ja, also auch die Neuordnung der Anerkennungsleistung, die ja jetzt gerade fertig ist mit der mit dem Stellungnahmeverfahren in den Landeskirchen, das wird kein Kirchengesetz sein, was die EKD-Synode verabschiedet, sondern das sind Richtlinien, die vom Rat und der Kirchenkonferenz verabschiedet werden. Die nimmt die Synode nur zur Kenntnis quasi. Und dann sind die Landeskirchen aufgefordert, eigene Gesetze in diesem Rahmen der Richtlinie zu gestalten. Und der Grund, warum es Richtlinien gibt und keine Gesetze, ist, weil A, das ist das Argument, was ja, sagen wir mal, von der Kirchenleitung immer nach vorne geschoben wird, das dauert so lange, ein Gesetz zu machen, und wenn man schnell was machen will, schnell reagieren will, zum Beispiel auf Forum, dann sind Richtlinien halt schneller als Gesetze, okay, das lasse ich mal gelten, aber es ist auch richtig, dass Gesetze zustimmungspflichtig sind. Und wenn man zu einem Anliegen erwartbar nicht die vollständige Zustimmung aller Landeskirchen bekommt, dann macht man lieber eine Richtlinie mit einem Korridor an möglichen Lösungen als ein Gesetz, was alle verpflichtet. Und so ist es bei der Anerkennungsleistung, so war das bei der Klimaschutzrichtlinie und bei der Gewaltschutzrichtlinie, die jetzt sowieso schon wieder evaluiert und dann nochmal verbessert werden soll. Im Nachgang von Forum ist es genauso. Es ist völlig klar, dass es da keine Zustimmung aus allen 20 Landeskirchen gibt, zu allen Punkten, und deshalb werden da Richtlinien draus gemacht. Es gab ja jetzt um die Würzburger Tagung so ein bisschen Beunruhigung auch um die Befassung mit der Missbrauchskrise auf der Synode, weil das schon noch eine bleibende Frage ist, wie zum Beispiel Betroffene mit ihren Beschwerden, mit ihren Sorgen und auch mit ihren Hinweisen gehört werden, die jetzt nicht in dem Beteiligungsforum mitarbeiten und auch nicht mitarbeiten wollen. Und dieses Jahr wurde das so organisiert, dass diejenigen, die dazu eigentlich angereist waren, aber es konnte auch von außerhalb eingereicht werden, durch eine Anwältin des Publikums auf der Synodentagung im Plenum selbst ihre, ja, zu Wort kommen konnten ja nicht, also wir haben ja nicht selber gesprochen, aber die Anwältin des Publikums hat das eingetragen in die Tagung. Und in diesem Kontext wurden auch die Vorwürfe zum Beispiel wiederholt, dass Bischöfin Kirsten Vers sich bei der Aufarbeitung in der Notkirche nicht korrekt verhalten hat. Also da wurden eigentlich Sachen im Plenum durch die Anwältin des Publikums eingebracht, die, sagen wir mal, hart an der Grenze der Justiziabilität sind, was mich schon hat auch nachdenken lassen, wie viel sich da auch die Synode, wie viel sich die evangelische Kirche auch bereit ist, dazu zu muten. Ich will das nicht übermäßig loben, aber es ist schon ein erstaunlicher Vorgang. Diese Anwältin des Publikums und dieses Einbringen dadurch auch aus anderen Perspektiven von Betroffenen, die nicht im BFO sind, ich habe das als evangelische Kommodifizierung bezeichnet. Ne? Also wir lassen die nicht selber reden, sondern wir haben eine Anwältin des Publikums. So. Gleichzeitig ist es schon spannend, wo findet das sonst statt? Also auf einem CDU-Parteitag, auf einem Treffen des Nationalen Olympischen Komitees findet sowas nicht statt, dass Betroffene sexualisierter Gewalt in dieser Form zur Anhörung kommen. Und ich finde das schon ganz insofern interessant. Es gab dann wahnsinnige Verwirrungen darüber, wer wann auf diese Sachen antwortet oder nicht. Tatsache ist, dass die in die Befassung der Synode mit eingebracht wurden, diese Stellungnahmen. Und in der inhaltlichen Ebene finde ich die deshalb auch spannend, weil die Vorwürfe der Betroffenen allesamt berechtigt sind, aber manchmal schon der Sachstand der Befassung nicht durchgehend in der Kirche, aber an den hellen Momenten der Kirche unter der Diakonie schon nicht darüber hinweggegangen sind, aber das durchaus adressieren. Also eine Wortmeldung war zum Beispiel, die da berichtet wurde, da ging es darum, dass heute Betroffene sexualisierter Gewalt, besonders aus den Heimkontexten, Angst davor haben, im Alter in ein Pflegeheim kommen zu müssen. Und das ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Frage, dass von Gewalt betroffene, traumatisierte Menschen eine Retraumatisierung befürchten, wenn sie selber ins Pflegeheim als alte Menschen müssen. Mhm. Und natürlich haben Diakonie und Kirche darauf noch nie eine vollständige Antwort. Aber es gibt in der Diakonie, in den diakonischen Werken in Deutschland bereits Menschen, die sich fachlich, wissenschaftlich und eben auch in der Pflegepraxis mit diesen Fragen befassen. Und für mich verknüpft sich damit einfach die Frage, wie man das hinbekommt, sowas so darzustellen, dass Betroffene davon auch mehr mitbekommen und ihre Eindrücke, also dass da eine wächst, dass da kommunizierende Röhren entstehen. Also die Eindrücke und Befürchtungen der Betroffenen zur Geltung kommen und auch handlungsleitend wären bei solchen Veränderungen und vice versa, Betroffene auch von den versuchten und erreichten Neuerungen tatsächlich gut informiert werden. Und also insofern ist das schon ein wertvoller Beitrag auch für die Tagung gewesen und auch für uns als Beobachter. Und ich würde das ungern eng geführt wissen auf die ja doch in der Öffentlichkeit sich manchmal auch verbreitende Haltung des BEFO. Steht auf der einen Seite und die Betroffenen außerhalb des BEFO machen ganz, ganz schlimme Kritik. Also die gehen Betroffene untereinander sind manchmal sehr harsch. Das steht mir nie zu, das zu beurteilen oder auch zu kritisieren. Aber der Punkt ist zu sagen, jetzt hat die eine Seite immer recht und die andere Seite aber prinzipiell Unrecht. Das wäre eine total schwierige Wahrnehmung, der ich wenig abgewinnen kann.
Ja, also es wird halt gerne, also ich habe zum Beispiel das mir angehört in dem Podcast Vertuschung bei Beenden von Jakob Feisthauer und Katharina Kracht, die das dann eben auch so geschildert haben, es gibt so eine imaginierte Homogenisierung der Betroffenen. Und allein das ist halt einfach schon eine seltsame Zuschreibung, die halt dann wieder vielem nicht gerecht wird.
Also man kann das so kritisieren, die Betroffenen, die sich entschieden haben, im BEFO mitzuarbeiten, das sagen die auch immer wieder, prüfen sich in ihrem Engagement natürlich auch immer wieder und helfen natürlich der Kirche dabei, Verbesserungen zu erreichen auf dem Handlungsfeld sexualisierte Gewalt und damit natürlich auch Verbesserungen für die von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen in der Kirche zu erreichen. Und das ist natürlich ein Weg, der viel Streit und Kompromiss diesen Leuten abverlangt. Es ist aber völlig klar, dass das nicht das Einzige sein kann, sondern dass es eigentlich auch, sagen wir mal, einen politischen Lobbyismus für betroffenen Interessen in Deutschland bräuchte, der aber Organisationen unabhängig organisiert werden müsste. Und da schauen wir mal auf die Politik in Berlin und sehen, dass es da duster ist bei diesem Thema. Und das jetzt allein der evangelischen Kirche als einem Akteur anzulasten, finde ich schwierig, kann aber natürlich den Ärger über den Mangel von solcher Unterstützung auch nachvollziehen.
Wir haben jetzt natürlich sehr viel über Missbrauch geredet und wie das auf der Synode behandelt wurde. Es ist sehr viel und disparat, was da dann alles an Infos kommt. Kannst du mal so ein Fazit ziehen?
Ja, also zum Themenschwerpunkt habe ich das ja in Textform schon gemacht. Hatte ich am Anfang schon gesagt, das verlinken wir hier. Auf dem Handlungsfeld sexualisierte Gewalt gibt es einmal die Empfehlungen, die gemacht wurden vom BEFO in Anschluss an die Forumstudie. Die wird man sich jetzt genauer nochmal angucken müssen. Und das werden wir in der Eule auch machen. Genauso vor allen Dingen die Frage, was jetzt mit den Anerkennungsleistungen wird. Das ist ja angekündigt bis Frühjahr 25, dass das abgeschlossen werden soll. Und dann soll es deutschlandweit eine Richtlinie geben, wie Anerkennungsleistungen zugesprochen werden in evangelischen Landeskirchen. Das ist eine Sachfrage, mit der wir uns in der Eule weiterhin befassen werden. Auch in nächster Zukunft. Dann gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die auf der Synode so entstehen oder zur Anschauung kommen. Ne? An den 5. Geburtstag von United for Rescue will ich mal erinnern. Den hat man wenigstens kurz in den Links am Tag des Herrn. Die alle so ein bisschen runterfallen. Früher hatten die ihren Platz in unseren Live-Blogs von den Synodentagungen, die ich geschrieben habe. Und die inzwischen so klein sind, dass sie in der allgemeinen Berichterstattung im öffentlichen rechtlichen Rundfunk oder auch in den großen Medien des Landes kaum noch, also keine Rolle spielen. Und bei uns fehlt inzwischen auch so ein bisschen der Ort, weil ich nie das eine und das andere gleichzeitig machen kann. Geht mir ein wenig nach zu sagen, wie kann man auch so kleinere Geschichten eigentlich noch der Synodentagung mitmachen und darstellen. Also Ich habe die Ahnung, dass wir uns ein bisschen davon verabschieden werden, dass quasi Synode heißt eine Woche oder drei Tage, sondern dass wir einfach auch im Nachgang der Synodentagung mal noch ein Thema nachgehen, aber das vielleicht eben auch erst einen Monat oder zwei Monate später der Fall ist. So, als Fazit würde ich gerne ziehen wollen, dass ich, wie ich das in dem Artikel zu den Beschlüssen zum Schwerpunktthema beschrieben habe, es ganz nice fände, wenn die Synode sich stärker selbst bescheiden würde auf das, was tatsächlich in ihrem unmittelbaren Zuständigkeitsbereich steht. Und dann entstünden nämlich auch Freiräume, um sich mit dem Thema Missbrauch und mit dem jeweiligen Themenschwerpunkt gut auseinanderzusetzen, wenn man eben nicht versucht, zu viel auf einmal zu machen. Und das heißt aber auch, andersherum, für uns als Rezipienten, journalistische Rezipienten, aber auch als Rezipienten in der kirchlichen Öffentlichkeit, ein gutes Erwartungsmanagement, was eigentlich so eine EKD-Synodentagung ist. Und das heißt, und der stärkste Anteil da oder der stärkste Bestandteil dieses Erwartungsmanagements müsste meiner Meinung nach sein, dass man als Mitglied in der evangelischen Landeskirche sehr viel genauer dorthin schaut, wo tatsächlich die Gesetze für die jeweilige Landeskirche gemacht werden, nämlich in die Landessynoden. Und die Tagung der Landessynoden, die haben in den letzten Tagen und Wochen nämlich alle im Nachgang der EKD-Synode stattgefunden und die bekommen viel, viel weniger öffentliche Aufmerksamkeit. Und da würde ich mir zumindest wünschen, dass die Leute das stärker zur Kenntnis nehmen, was die eigenen Landessynoden tatsächlich dann zum Beispiel auf dem Handlungsfeld sexualisierte Gewalt unternehmen oder auch lassen.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht vom November.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Den ihr da gerade gehört habt, war Emmanuel Macron. Und zwar vor etwas über 5 Jahren. Saint-Ornay. Und da ging es um den Brand in der Kirche Notre-Dame. Erinnert euch, am 15. April 2019 ist die Kirche abgebrannt. Viele Kunstwerke und das Gebäude selbst haben großen, großen Schaden genommen. Man hört diesen französischen Pathos heraus. Wir sind ein Volk von Malochern und wir schaffen das in 5 Jahren. Ist jetzt ein bisschen länger geworden als 5 Jahre, aber wir sind doch noch im Rahmen, sofern sie jetzt am 7. Dezember eingeweiht wird mit einer großen Sause. Ich bin sehr beeindruckt, dass es tatsächlich geklappt hat. Es haben Tausende von Arbeitern, Dutzende von Restaurateuren, Spezialisten aus der ganzen Welt daran gearbeitet, die letzten 5 Jahre, dass das so möglich geworden ist. Und vor wenigen Tagen hat der Präsident dann auch das vollendete, ich möchte doch sagen, Gesamtkunstwerk dann auch besichtigt und sich sehr beeindruckt gezeigt. Sie strahlt heute, muss man dann doch sagen. Auch das war eins von Macrons Versprechen, schöner als je zuvor. Und das war nur möglich durch den großen finanziellen Aufwand, den die französische Gesellschaft geleistet hat, aber auch durch den Einsatz von so vielen Menschen aus der ganzen Welt, denen es ein Herzensanliegen war, Notre-Dame im alten und jetzt neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Das ist doch eine gute Nachricht für den November.
Ja, man hofft ja immer, dass Europa nie bloß bei der Restauration schnell ist.
Ja, das klingt jetzt da so negativ. Natürlich hat man das irgendwie so ein bisschen in seinem Hinterkopf auch drin und denkt sich, ja, warum geht es dann nicht mal beim Neubau und warum schafft man es nicht auch als moderne westliche Demokratien? Ich will jetzt nicht sagen in Monumentalbauten, aber ich sag mal in Prestigeprojekten auch einen solchen Elan an den Tag zu legen. Das würde mich manchmal wirklich freuen.
Also im besten Sinne kann es ja ein gutes Zeichen sein, dass man bei Großprojekten immer vermeintlich nach China gucken muss, wo wir die tatsächlich gesellschaftlichen und sozialen und Umweltkosten solcher zügigen Projekte ja nie sehen oder auch nie wahrnehmen wollen. Man kann ja auch mal schauen, okay, Es sind offensichtlich auch Demokratien imstande. Und ich weiß nicht, man müsste es nochmal genau nachschauen, das schreibe ich in die Shownotes, aber ich glaube, entweder die Glocken oder die Orgel oder sogar beides wurde maßgeblich von deutschen Firmen jetzt restauriert.
Ach, das da, also es wäre sehr naheliegend, weil beides sind ja wirklich auch international anerkannt, deutsche Gewerke, die sowas machen. Da hatte ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Ja,
ja, wenn in Deutschland doch nur Glocken und Orgeln gebaut würden.
Dann, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, Philipp, nimm uns nochmal mit, gib mal einen Ausblick auf den Monat Dezember und sag jetzt nicht einfach nur, ja, da kommt ein Jahresrückblick.
Nee, da kommt auch kein Jahresrückblick. Also wir machen den auch ganz bestimmt nicht. Weder
versprochen.
Weder machen wir den im Magazin, noch machen wir den in der nächsten die wir uns hier vorgenommen haben zum Ende des Dezember, sondern es wird ein Monatsrückblick. Ja, es ist jetzt trotzdem Advent und du als Pfarrer weißt es ja, der ist so eine Mischung aus Betriebsamkeit und Besinnlichkeit, habe ich das jetzt in den Links am Tag des Herrn genannt. Zugleich ganz viel los in den Kirchen. Und natürlich wollen wir uns einstimmen auf das Fest und die Feier der Geburt unseres Heilands Jesus Christus. Und das ist ja auch schön.
Die gute Nachricht schreibt sich wie von selbst eigentlich. Ja.
Wir haben in den nächsten Tagen noch einiges vor in der Eule an spannenden Inhalten. Ich hatte ja schon gerade gesagt, es kommt auch noch was zum Thema Missbrauchskrise. Es gab ja in Ende letzter Woche erst eine Pressekonferenz des Evangelischen Kirchentages zu der Aufarbeitung. Und dazu wird in den kommenden Tagen was erscheinen. Es gibt noch einiges Spannendes, aber es ist ein bisschen Quatsch, wenn wir in Leitartikeln reinschreiben und in die Begrüßung von Links am Tag des Herrn, dass auch ein bisschen Besinnlichkeit kommen soll und wir entziehen uns dieser Bewegung auch die ganze Zeit. Also
Selbstbeschneidung.
Ja, es ist Selbstbescheidung und zu schauen, was ist eigentlich auch angeraten und was ist uns vielleicht auch vom Kirchenjahr gut vorgegeben in guter Ordnung, das kann doch nicht schaden, oder?
Sehe ich genauso. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Ausgaben, die noch kommen. Behaltet den Feed im Auge. Falls ihr es nicht abonniert habt, macht es noch. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Info. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen auch vom Eule-Podcast erfahren. Unsere Arbeit kannst du mit einem Eule-Abo unterstützen. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du wie immer auf eulemagazin.de/abo. Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael.